Hi Katrin.
Hallo.
Heute auf flottbayern.de, was ist da los? Fragezeichen.
Das frage ich mich aber auch täglich, ne?
Richtig, aber diesmal geht es um das brisante Thema alleine unterwegs und ohne Ring. Neue Indiz für die Schweinsteiger-Trennung. Was ist dein Kommentar dazu?
Bastian Schweinsteiger allein unterwegs und ohne Ring.
Das weiß ich, das vielleicht auch seine Partnerin, wer immer das ist. Oder Ex-Partnerin, wir wissen es nicht. Aber nee. Dazu müsste man jetzt den Artikel lesen, wenn man das. Aber dich haben sie schon gekriegt, du hast gleich gefragt.
Ich glaube, ich hätte ihn mir tatsächlich nicht durchgelesen.
Mehr darüber nicht in unserem Podcast, sondern Stadtratspolitik. Bis
ja,
gleich.
Ja. Ich glaube, Medien sollten mal lernen, relevante Dinge zu schreiben.
Drei im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gomez, Özlem Demir und Titus Schüller.
Ja, hallo liebe Katrin, willkommen zur Folge 9 unseres Stadtrat-Podcastes. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen.
Sehr schön. Geht mir auch so. Die Sonne gibt gerade im Moment Energie. Und ihr hört es vielleicht, muss ich gleich vorwarnen, mir auch ein bisschen, glaube ich, Naseverstopfung wegen Pollen, die im Moment gerade arg unterwegs sind. Ich hoffe, es ist nicht so arg. Ansonsten, ja, müsst ihr ein bisschen nachsichtig sein. Dir geht es wahrscheinlich nicht so, gell? Also bisher habe ich es nicht bemerkt. Okay, dann schliefen wir.
Aber heute hat, glaube ich, mal mein Cetirizin angeschlagen.
Ah, okay, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Ich halte es irgendwie so aus, aber genau. Also heute ein bisschen nasal unterwegs, aber die Themen bleiben genauso brisant wie immer. Genau, Katrin, ja, willst du erzählen über, nee, ich erzähle, was wir auf dem Tisch haben. Wir haben ein paar alte Sachen, dazu muss man ausholen. Wir haben schon länger keine Folge mehr gemacht, weil uns beim letzten Mal die technischen Sachen hier durchgerauscht sind, beziehungsweise ja, das musste erst repariert werden, deswegen holen wir ein paar Sachen nach, weil sie nach wie vor relevant sind, aber schon ein bisschen länger her sind. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen tagesaktuellere Angelegenheiten, die uns beschäftigt haben. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, dass wir uns mit den Montagsdemos beschäftigen, die jetzt seit einiger Zeit stattfinden.
Genau, mittlerweile auch Samstag.
Genau, da gab es jetzt dann auch am Samstag eine Demo und dann gab es sehr viel Polizeigewalt aus unserer Sicht, die auch nicht angemessen war, wenn man das aus unserer Perspektive betrachtet. Dazu haben wir auch einen Antrag geschrieben, da reden wir gleich drüber. Dann hattest du, Katrin, dich mit dem Thema, was passiert, wenn man ohne Fahrschein bei der VAG erwischt wird und wird dann Anzeige erstattet oder nicht.
Yep.
Da haben wir eine Meinung dazu. Und
nicht nur eine Meinung.
Auch einen Antrag gestellt.
Genau.
Dann haben wir das Thema, was ist eigentlich mit Leiharbeitsverträgen bei städtischen Betrieben los, uns näher angeguckt. Und du hast noch zur Luftqualität, da steht bei mir 2.0. Du wirst erklären, warum 2.0 und was das bedeutet für Nürnberg.
Genau.
Und ich hatte mich auch nochmal mit dem Thema tiefer befasst und dann hatten wir uns auch damit nochmal befasst mit dem Thema Mietwucher. Auch dazu haben wir einen Antrag gestellt und da werde ich ein bisschen erzählen und du ergänzen.
Genau.
Da
haben wir heute volles Programm.
Start mal rein. Richtig, genau. Katrin, erzähl doch mal, was hat es mit diesen Montagsdemos auf sich? Was war unsere Interventionsgrund dahinter, dass wir da jetzt was zu machen mussten?
Als Stadträtinnen und Stadträte von der Linken in Nürnberg waren wir da ab und zu mal dabei. Bei mir geht es meistens nur samstags, weil mit kleinen Kindern gehe ich dann doch nicht so gern auf wilde Demos.
Vielleicht müssen wir kurz abholen, für die, die es nicht wissen.
Ja, also es ist so, das sogenannte Team Menschenrechte, besser zu bezeichnen als rechte Menschen, macht immer wieder Kundgebungen in der Stadt Nürnberg, vornehmlich montags, also sogenannte Montagsdemonstrationen, mittlerweile aber auch so ungefähr einmal pro Monat an einem Samstag. Und man hat festgestellt, dass diese Kundgebungen immer mehr zum Sammelbecken von Neonazis werden. Und aufgrund dessen hat sich dann linker oder auch grundsätzlich antifaschistischer Gegenprotest entwickelt, der auch immer größer und erfolgreicher wird. Man möchte da verhindern, dass die Nazis ungestraft bzw. ungehindert durch die Stadt ziehen können. Es werden dann friedlich Blockaden gemacht, sodass die Wege abgeschnitten werden. Man stellt sich aber auch einfach hin und protestiert dagegen, macht Lärm, ist laut und zeigt, ja, gerade vor dem Hintergrund der Nürnberger Geschichte haben Nazis hier keinen Platz mehr. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir erleben ja gesellschaftlich gerade einen krassen Rechtsruck in allen Bereichen und auch global gesehen. Und Geschichte darf sich nicht wiederholen, das wird da klar gemacht. Und da hoffen wir auch auf die Unterstützung aller demokratischer Institutionen, ja, um dieses Anliegen auch klarzumachen, um das festzuzurren und dem Ganzen auch Gewicht zu verleihen.
Das ist ja auch ein sehr, sehr breites Spektrum, was da inzwischen teilnimmt. Mhm. Also von den linksautonomen Gruppierungen, die frei agieren, bis hin in die, ja, bürgerliche Mitte hinein sind da Menschen beteiligt, die sich da,
genau, die sich
da sehr, sehr, vor allem auch sehr, sehr beharrlich jeden Montag Zeit nehmen, um da dagegen zu protestieren.
Genau, also ganz toll engagieren tun sich da zum Beispiel die Omas gegen Rechts, auch sehr mutig. Die stellen sich immer direkt neben die Nazis und leisten da lautstark Protest. Finde ich wirklich ganz klasse. Aber auch Omas und Opas gegen Rechts sind da teilweise nicht vor Polizeigewalt gefeit. Ein Genosse von uns, ganz friedlich, ein ganz netter Mensch, stand da mal neben einer solchen Kundgebung mit seiner linken Fahne und wurde da brutal von der Polizei umgenietet. Und solche Vorkommnisse häufen sich. Also es gibt wiederholt und dokumentiert Polizeigewalt gegen GegendemonstrantInnen, sowohl gegen den berüchtigten schwarzen Block, aber auch gegen sehr bürgerliche DemonstrantInnen.
Und aus unserer Sicht natürlich unangemessene Gewalt. Also genau. Klar muss die Polizei das Versammlungsrecht auch der Rechtsradikalen schützen, das ist allen Beteiligten klar, aber es ist halt auch natürlich Sinn, Polizistinnen und Polizisten verpflichtet, da die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Und es war, unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass aus unserer Sicht das nicht immer der Fall ist.
Genau,
Eskalation war dann ja, glaube ich, also so der große Eskalationspunkt war die Demo vor 2 Wochen am Montag, am Samstag.
Das ist mittlerweile schon 3 Wochen her.
Oder auf jeden Fall war an dem Samstag dann nochmal. Ja, genau. Heute ist der 14. Mai, also schon ein bisschen länger her. Also Aufnahme, Ausspielung ist dann ein bisschen später wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell ich dazu komme, das zu bearbeiten. Aber das war dann an dem Samstag eine Demo und da ging es dann, glaube ich, schon ganz schön hoch her.
Genau.
Wir haben Videoaufnahmen erreicht, also es wurde auch viel dokumentiert, was da eben passiert. Das heißt, auch die Polizei ist da inzwischen mehr unter Beobachtung.
Ja, was halt und auf jeden Fall vorgefallen ist,
genau.
Schlagstockeinsatz, Pfefferspray-Gebrauch und es hat dann eben auch unbeteiligte PassantInnen in einem Eiscafé getroffen, das Pfefferspray. Und das, was mich aber sehr, sehr erschreckt hat, ist, dass im Nachgang an diese Kundgebungen...
Entschuldigung, das war mein Handy.
Kein Problem.
Oh Gott. Mir tatsächlich passiert jetzt, dass ich nicht auf lautlos gemacht habe. Entschuldigt vielmal.
Bringt etwas Würze in den Podcast. Immer mal was Neues. Ich war dabei stehen geblieben, was mich besonders erschreckt hat. Uns haben im Nachgang Berichte erreicht. Wir waren da auch schon mit den Betroffenen im Gespräch. 2 junge Frauen, die nach so einer Kundgebung, also schon deutlich danach, in der Stadt noch unterwegs waren, in der U-Bahn waren. Und in dieser U-Bahn haben sich Neonazis aufgehalten. Sie hatten dann schon echt Angst, dort überhaupt einzusteigen in die U-Bahn. Und die Neonazis haben dann gesungen, die Reichsbahn ist voll, Randale, Randale, Rechtsradikale. Und es ist dann sogar dazu gekommen, das haben die 2 jungen Frauen sehr gut gesagt, sehr genau geschildert, dass ein touristisches Pärchen offensichtlich aus Asien stammend, auch ja nicht deutschsprachig, aus dieser U-Bahn rausgestoßen worden sind. Unter den Worten, hier ist kein Platz für euch. Und ja, das ist wirklich erschreckend. Da war dann auch wohl keine Polizei anwesend oder die Polizei hat es halt einfach nicht wahrgenommen. Aber ja, gegen GegendemonstrantInnen wird da massiv Gewalt angewendet. Und ich finde, da gibt es eine deutliche Schieflage. Und wir haben jetzt einfach bei der Stadt Nürnberg beantragt, dass man diese Polizeigewalt bitte aufarbeiten soll, dass das genau dokumentiert werden soll, auch Konsequenzen gezogen werden müssen gegen gewalttätig gewordene PolizistInnen, dass auch im Nachgang an diese Demos nicht nur Rechtsradikale zu ihrem Zug dann eskortiert werden, quasi mit Personenschutz durch die Polizei, das ist jetzt auch schon gut dokumentiert, dass das mehrfach so geschehen ist, sondern dass vor allem auch unbeteiligte U-Bahn-Fahrerinnen, BahnfahrerInnen, TouristInnen geschützt werden müssen vor diesen Rechtsradikalen. Nicht einfach nur, dass die Polizei Rechtsradikale schützt, wie eben berichtet, sondern ja, dass der Schutz vor allem auch denjenigen gelten müssen, die durch diese Rechtsradikalen in Gefahr sind und dass da auch eben offensichtlich eine Gefahr besteht. Und ja, unser Oberbürgermeister hat mittlerweile auch auf unseren Antrag reagiert. Wir haben, wie so oft schon, ein freundliches Schreiben bekommen von ihm.
Das ist ein Side-Fact. Der Oberbürgermeister hat sich angewöhnt, wenn wir Anträge zu stellen, uns zunächst einmal einen Brief zu schreiben, der meistens damit endet, dass wir unseren Antrag doch zurückziehen sollen. Das sei also besser nach seiner Auffassung. Was jetzt nicht verwunderlich ist, dass die CSU uns unseren Anträgen nicht zustimmt. Sein Mitarbeiter verfasst dann da regelmäßig lange Schreiben.
Genau.
Mit mehr oder minder guten Bezug zu unseren tatsächlichen Anliegen. Wir beharren dann immer darauf, dass der Antrag schon gestellt wurde, weil wir ihn behandelt haben, wissen wollen. Ja. Wir haben auch schon mal gesagt, dass wir das ganz grundsätzlich so finden. Aber wir kriegen immer wieder Post mit einer Meinung des Oberbürgermeisters dazu. Ja. Und daraus erzählst du jetzt.
Ja, aber das ist keine Antragsbehandlung, ganz einfach, genau.
Ja, genau.
Und ja, er hat uns geantwortet, weil wir haben unter anderem beantragt, dass man prüft, inwiefern man diese Kundgebungen der Rechten durch die Nürnberger Innenstadt, die ja sehr regelmäßig stattfinden und die Anwohner und Passanten teilweise in Angst und Schrecken versetzen, inwiefern man das zumindest vom Versammlungsort her abändern kann oder grundsätzlich, ob da ein Verbot möglich ist. Das sieht die Stadt derzeit nicht gegeben, dass das tatsächlich möglich ist. Und damit hat er dann gesagt, erachtet er unseren Antrag als für behandelt, also durch diesen Brief mit dem Hinweis, dass es eben nicht möglich ist, die rechten Kundgebungen zu verbieten. Er lässt dabei aber außen vor, dass der Antrag noch ganz andere Punkte umfasst. Also wir haben ja zum Beispiel auch beantragt, dass man die Polizeigewalt dokumentiert, aufarbeitet, dass die Stadt darauf hinwirkt, dass sowas nicht mehr passiert. Und auch, dass die Stadt Nürnberg sich dazu verpflichtet, antifaschistische Initiativen und Gegendemonstrationen aktiv zu unterstützen und sich weiterhin öffentlich und klar gegen alle Formen von Rechtsextremismus positioniert. Auch haben wir beantragt, dass der Sicherheitsbericht, der wurde ja im April in der Stadtratssitzung behandelt und weist ein großes Ungleichgewicht auf. Da wird ja jede antifaschistische Demonstration oder Kundgebung akribisch aufgelistet als Sicherheitsgefahr, während rechte Kundgebungen wie die von dem Team Menschenrechte, die ja tatsächlich eine Gefahr für Unbeteiligte auch darstellen, völlig außen vor gelassen werden. Wir haben beantragt eben, dass dieser Sicherheitsbericht dieses Ungleichgewicht korrigiert, dass sich die Stadt dazu positioniert, der Stadtrat dazu positioniert.
Auch da, um das einzuordnen, da ist verantwortlich Olaf Koch.
Genau, der sogenannte Stadtrechtsdirektor.
Wir werden da nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, weil aus meiner Sicht, dieser Bericht, das kann sich den jeder durchlesen oder jede, die sich näher interessiert, findet man auf der Seite der Stadt Nürnberg.
Genau, einfach Sicherheitsbericht Stadt Nürnberg googeln, dann findet man
genau, das. Genau, also das ist schon ein Wording, die waren ja noch nicht einmal imstande, dieses Treffen in Potsdam, wo über Deportationen gesprochen würde unter Beteiligung von von CSU-Lern und AfD-Lern und Rechtsradikalen aus Österreich und so, noch nicht einmal darüber wirklich kritisch zu berichten. Also sie haben halt gesagt, es gab dann dazu Demonstrationen, das war der Sicherheitsanlass, aber wenn man sich anschaut, welche Wörter verwendet werden, Remigration wird da noch nicht einmal in Anführungszeichen gesetzt und so, oder also das wird noch nicht einmal richtig benannt, um was es sich da handelt eigentlich oder kritisch betrachtet auch. Also das ist schon ein Sicherheitsbericht, der aus meiner Sicht auf dem rechten Auge noch sehr blind ist.
Total blind, um ehrlich zu sein.
Und leider häuft sich das ja immer wieder. Also ich finde, dass auch die Diskussion im Stadtrat darüber, dass da bei der Stadtrechtsdirektion aus meiner Sicht kein ausreichendes Bewusstsein für die Problematik von Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft vorhanden ist.
Ja, ich würde nicht mal den Begriff ausreichend verwenden. Ich würde sagen, es ist überhaupt kein Bewusstsein da.
Ich habe mich jetzt diplomatisch ausgedrückt, aber das, also darüber nochmal kritisch laut zu sprechen, wäre aus meiner Sicht auch Aufgabe der Presse. Weil das, wenn man das mal recherchiert, wie sich das durch die Jahre durchzieht und so, finde ich, wäre mal ein eigenes Thema wert. Aber wir betonen es immer wieder, dass das in Nürnberg eine große Rolle spielt, wenn es immer um diese Fragen geht, dass wir da auf ganz oberster Ebene wirklich keine, eigentlich eher einen ideologischen Gegenwind erfahren.
Ja, so ist es.
Ja, das, ich glaube, so kann man es nennen.
Ja. Womit wir mal wieder beim Thema wären, der Fisch stinkt halt manchmal vom Kopf. Ja, eigentlich immer.
Das gilt ganz grundsätzlich und macht sich eben aus unserer Sicht da bemerkbar, ja, richtig.
Ja.
Da gibt es übrigens eine Folge, kurzer Werbeblock, wo es darum auch schon geht, die heißt, glaube ich, sogar so.
Ja, ich meine auch. Ziemlich am Anfang.
Richtig, die alten Folgen von vor ein paar Jahren. Wer da neugierig geworden ist, kann nachhören. Wir animieren immer wieder dazu. Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung.
Ja, wir haben gesagt, es braucht eben ein Unrechtsbewusstsein der Stadt gegenüber diesen rechten Aufmärschen. Und ja, der Bürgermeister meinte ja damit, dass er sagt, diese Kundgebungen kann man nicht untersagen, was vielleicht sogar stimmt. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat ja tatsächlich da was zurückgewiesen und hat gesagt, ja, kann man nicht verhindern, diese Aufmärsche. Aber unser Antrag umfasst ja deutlich mehr Punkte und deswegen sehen wir den nicht als erledigt und möchten den im Stadtrat behandelt wissen. Und deswegen bleiben wir auch dran an dem Thema.
Bemerkenswert übrigens, dass, also das muss man dazu vielleicht sagen, der Bürgermeister schildert dort die Situation, dass man eben mit Verbotsversuchen oder Einschränkungsversuchen Gefahr läuft, dass diese Entscheidungen dann vom Gericht kassiert werden. Die Gefahr besteht immer, wenn jemand klagt, dass man vielleicht mal nicht richtig liegt. Gerade die CSU hat damit ja auch sehr viel Erfahrungen. Versuche zu unternehmen, Dinge zu beschließen oder anzuordnen, die dann vom Recht nicht gedeckt sind. An anderer Stelle ist man ja durchaus gewillt, dieses Risiko einzugehen. Ja. Zum Beispiel bei der Frage der Mitgliedschaft in der Allianz gegen Rechtsextremismus oder so. Wir stellen uns halt auch die Frage, warum möchte man dort nicht den Versuch unternehmen. Wenn das Gericht dann sagt, ihr dürft nicht, dann haben wir zumindest unser Möglichstes getan. Es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Versammlungen komplett verbieten wollen nur, sondern wir möchten halt die Frage nochmal geklärt haben. Ganz grundsätzlich besteht da eine Gefahr für Außenstehende und es ist ja auch dokumentiert.
Ja.
Und wie geht man damit um? Die Stadt Nürnberg hat da auch eine Pflicht, ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen und auch die Leute, die zu Besuch bei uns sind, wenn sie Urlaub machen.
Ich denke mal, dass Nürnberg natürlich sehr gerne weiterhin für Touristinnen und Touristen attraktiv bleiben möchte. Das ist nämlich ein Punkt.
Ja, und für die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Aber natürlich hat es auch eine wirtschaftliche Einfluss und damit natürlich auch Einfluss auf uns alle. Das ist auch richtig, ja.
Ich sehe da eine große Gefahr, dass sich Nürnberg zu einem neuen Chemnitz entwickeln kann, wenn man da nicht frühzeitig Einhalt gebietet, diesen rechtsradikalen Aufmärschen.
Okay, also wir bleiben jetzt dran.
Wir geben da nicht auf, wir lassen nicht locker. Wir möchten, dass die Stadt da was unternimmt und ja, dass die Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch die mit Migrationshintergrund, mit migrantischen Wurzeln, hier sicher leben können, sich sicher aufhalten können, keine Angst haben müssen vor Neonazis, aber auch, dass antifaschistischer Gegenprotest geschützt wird, dass die gleichen Rechte erfahren, zumindest, das ist das Allermindeste, dass dieser Gegenprotest die gleichen Rechte erfährt wie die Nazis, die ja auch von der Polizei geschützt werden in ihrem Protest.
Und ansonsten gilt natürlich wie immer kein Fußbreit den Faschisten.
Ja, sowieso. Genau.
Genau. Ja, ich würde sagen, Hinweis auch nochmal auf unserer Webseite vom Kreisverband, die-linke-nürnberg.de, kann man auch alle Anträge im Übrigen nachlesen.
Genau.
Wenn ihr im Detail nochmal was wissen wollt oder die Stadtratsgruppe fragen. Wir freuen uns immer über Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.
So ist das.
Fahren ohne Führerschein.
Na, fahren ohne Führerschein, das ist verboten, ne?
Ja, selbstverständlich und zu Recht auch.
Ja, natürlich. Aber fahren ohne Fahrschein?
Hast mich gekriegt. Warum habe ich diese Verknüpfung? Bei mir ist Führerschein drin. Aber das wird vielleicht doch öfter sein. Wir fahren beschäftigt. Du hast dich beschäftigt mit dem Fahren ohne Fahrschein.
Genau.
Richtig.
Ja, ich habe einen Antrag gestellt, dass die Stadt Nürnberg doch bitte darauf verzichten möge, einen Strafantrag zu stellen, wenn jemand ohne gültigen Fahrschein fährt mit dem ÖPNV. Das ist nämlich letztlich ein Problem, gerade von armen Menschen, die eben ja dann erhöhte Beförderungsentgelt nicht bezahlen können und deswegen auch leicht mal im Gefängnis landen. Gibt es auch tatsächlich Fälle, auch hier in Nürnberg. Und ja, deswegen muss dieses Thema auf den Tisch. Und ich bin mir sicher, ja, es wird bestimmt auch noch drüber debattiert werden. Der Oberbürgermeister hat auch hier schon eine Antwort verfasst an uns per Brief.
Grundsätzlich stört uns ein bisschen die Gleichbehandlung. Dass wenn man Leistungen erschleicht mit dem Auto, zum Beispiel parken ohne den Parkschein zu lösen oder so, ist ja auch eine Leistung, der Parkplatz wird zur Verfügung gestellt, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Wenn man das bei der VAG macht oder bei der Bahn macht, dann kann das dazu führen, dass es zu einer Straftat wird und diese Ungleichbehandlung ist nicht richtig. Also das fällt auch eher unter den Bereich Ordnungswidrigkeit aus unserer Sicht, wenn jemand den Fahrschein nicht löst.
Genau. Ja, es gibt da auch schon verschiedene Studien dazu und ja, gemessen am tatsächlichen Schaden, der dadurch entsteht, dass Menschen ohne Fahrschein fahren, ist es so, dass diese strafrechtlichen Sanktionierungen bis hin zur Gefängnisstrafe dem Staat deutlich höher auf der Tasche liegen als wenn man es einfach nicht sanktioniert in Form einer Gefängnisstrafe. Dementsprechend ist es schon auch finanziell sinnvoll, wenn man sagt, okay, wir verzichten auf den Strafantrag. Das bedeutet ja nicht, das steht auch in unserem Antrag, dass das erhöhte Beförderungsentgelt wegfällt, sondern es bedeutet lediglich, dass eben das Ganze nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit und dass dann letztlich keiner mehr für hohe Steuerzahlungen im Gefängnis landet.
Ja.
Wir sind da auch schon mit einem Verein im Kontakt, der uns da unterstützt. Da geht es vor allem auch darum, dass wir nochmal ganz qualifiziert auf das Schreiben vom Oberbürgermeister auch antworten können. Der hat nämlich gesagt, auch durch Verzicht auf den Strafantrag entgehen der Stadt viele Gelder im Millionenbereich.
Ich glaube, irgendwas um 2 Millionen oder so.
Genau. Und von dem Verein habe ich jetzt schon gehört, die haben da eine Juristin, die wird uns das auseinandernehmen. Und ja, da haben wir die Zusage, dass da nochmal eine gute Antwort kommt, damit wir da auch gut weiter argumentieren können.
Ach, das ist wenigstens so leicht gemacht mit der Antwort.
Ja, ja.
Das ist ja auch nur, ich finde den Geldaspekt da reinzubringen, ist ein bisschen komisch, weil dieses erhöhte Beförderungsentgelt nennt sich das, die 60 Euro, die man halt zahlen muss.
Genau.
Die im Übrigen waren, es ist ja auch gestiegen, früher waren das 60 Mark, gell? Bin ich jetzt schon in dem Alter, wo ich sage 60 Mark, oh Gott.
Ja, wir sind jetzt bei 60 Euro.
Okay, es ist passiert. Aber nein, es ist, also wie gesagt, das ist, will ja darauf hinaus, dass dieser Strafantrag, also der hätte ja eigentlich eher eine erzieherische Maßnahme, also das ist ja wahrscheinlich nicht, es ist ja kein, man stellt ja nicht Strafantrag, um Geld einzunehmen, das ist doch keine Einnahmequelle der Stadt, Leute zu verfolgen, also juristische oder rechtliche Angelegenheiten sind ja kein Geschäft. Ich finde das schon ein bisschen komisch, also auf Gelder, die man da verzichtet, wenn ich richtig informiert bin, sind...
Das war jetzt mein Handy. Also heute...
Ja, heute sind wir wild unterwegs. Das sind ja Strafzahlungen, die dann das Gericht nochmal auferlegt. Das heißt, man zahlt dann das Beförderungsentgelt und dann muss man nochmal einen Betrag X bezahlen. 250 Euro, 700 Euro, keine Ahnung was. Und genau. Darüber redet der Bürgermeister. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir unseren Stadtsäckel damit füllen müssen, weil das würde ja bedeuten, wenn keine Menschen mehr schwarz fahren aus irgendeinem Grund, was ja wünschenswert wäre, dann hätte ja die Stadt weniger Geld zur Verfügung. Das ist nicht gut. Und was das an Kosten im Übrigen verursacht für die Staatsanwaltschaft und für die juristische Verfolgung, eine Inhaftierung wäre dann ja im schlimmsten Fall die Folge, das trägt dann wiederum das Land oder der Bund dann die Kosten. Das ist natürlich auch ein bequemer Weg, die Kosten für das Ganze outzusourcen und sich dann über die Einnahmen zu freuen. Ich finde, wir sollten das nicht vom Geld aus diskutieren,
genau,
sondern was das für die Fall. Lebensrealität der Menschen bedeutet, die davon betroffen sind und vor allem, was auch eine gewisse gesellschaftliche Gerechtigkeitsempfinden angeht.
Ja, nee, das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben hier auch nochmal eine Auflistung vom Oberbürgermeister bekommen in dem Brief. Es kam 2023 tatsächlich zu 43 Haftstrafen, 2024 zu 16. Das ist vom Prozentsatz bei Beanstandungen wegen Fahren ohne Fahrschein natürlich ein geringer Prozentsatz, 6% und 4%. Aber dennoch, ja, also es ist statistisch und es ist von verschiedenen Organisationen nachgewiesen, das trifft arme Menschen.
Richtig. Und ganz abgesehen davon hat die Staatsanwaltschaft auch viel dringendere Sachen zu tun, als sich damit auch noch zu befassen. Das ist eigentlich Irrsinn.
Bei Quer gab es da auch einen guten Beitrag, das kann ich allen empfehlen. Die haben dazu etwas gebracht. Da geht es dann auch nochmal darum, dass ja Armut in dem Fall eben in den Knast führt. Und genau sowas
wie
wollen
so
wir
oft.
Verhindern. Genau. Dementsprechend, ja, wir bleiben dran und wir geben da nicht auf und bleiben in Kontakt mit den Initiativen zu dem Thema und möchten da eine ordentliche Behandlung dieses Antrags erwirken im Stadtrat.
Genau, da wird also dann der Stadtrat drüber abstimmen müssen oder der entsprechende Ausschuss und dann können ja die anderen Parteien sich dazu Farbe bekennen.
Genau.
Wie sie das finden. Der Bürgermeister hat seine Meinung geäußert.
Genau.
Ja, dann habe ich als nächstes auf meinem Zettel stehen, dass wir kurz über die Leiharbeit in städtischen Betrieben sprechen.
Ja. Ja, das ist auch ein Antrag, den wir gestellt haben. Da geht es vor allem darum, dass im Stadtrat der Flughafen sich gefeiert hat für, ich meine, 70-jähriges Bestehen müsste es gewesen sein. Und ja, da wurde einfach nur erzählt, wie toll dieser Flughafen ist, wie erfolgreich und wie wichtig er ist für diese Region. Und ja, es ging nicht viel um die Mitarbeitenden dort. Und da kam mir dann der Gedanke, weil ich selber dort mal beschäftigt war als Studi.
Wir beide übrigens haben wir festgestellt, dass wir beide als Leiharbeiterin und ich als Leiharbeiter dort schon geschafft haben.
Genau.
Lang ist es her bei mir. Ich habe damals 4,25 Euro bekommen, das war noch vor Mindestlohn.
Bei mir nicht vor Mindestlohn, also es gab damals schon den Mindestlohn, aber der war auch nicht besonders toll. Und ja, ich habe dann noch während der Stadtratssitzung nachgeforscht, ob es dort immer noch Leiharbeit gibt und bin dann auch gleich auf eine Arbeitnehmerüberlassung gestoßen. Die hat dann als Kunden auf ihrer Website angegeben gehabt, den Nürnberger Flughafen. Die Airpart, das ist auch nochmal angegliedert an den Nürnberger Flughafen, auch städtische Tochter, und die VAG. Und dann kam mir der Gedanke, okay, wir sollten mal einen Antrag dazu schreiben, weil wir möchten gerne wissen, wo die Stadt genau LeiharbeiterInnen einsetzt, in welchen Branchen, in welchen Tochtergesellschaften, und wollen da gerne eine Übersicht, weil natürlich solche Beschäftigungsverhältnisse, ja, die finden statt auf dem Rücken der Beschäftigten, die dann eben dadurch prekär beschäftigt sind, nicht in den Genuss fester Arbeitsverträge kommen, nicht in den Genuss guter Tarifverträge wie dem TVÖD kommen. Und wir möchten nicht, dass die Stadt als ja, potenzielles Vorbild als Arbeitgeber ja genau solche Sachen betreibt. Das heißt, spart auf dem Rücken von Beschäftigten.
Das ist richtig. Spart auf dem Rücken von Bürgerinnen und Bürgern. Und es geht vor allem darum, dass das ja in weiten Teilen Beschäftigungen sind, die dauerhaft angelegt sind.
Genau.
Das macht die einzige Rechtfertigung in Leiharbeit ist eh nicht gut, ganz grundsätzlich für Beschäftigte allgemein und auch für die Arbeitsverhältnisse in der Gesellschaft nicht. Aber es wird dann halt noch viel schlimmer, wenn dann auch noch Arbeitsplätze betroffen sind, die eigentlich dauerhaft besetzt werden könnten durch eine Person, die damit eben auch dann ihr Leben bestreitet und auch Zukunftsplanung machen könnte. Und das ist nicht aus unserer Sicht nicht erstrebenswert. Es gibt damit auch überhaupt keine Rechtfertigung mehr, eine Leiharbeit in Anspruch zu nehmen. Also nicht immer die letzte Rechtfertigung, dass es eine vorübergehende Spitze abzudecken gäbe.
Genau.
Das ist ja bei der VAG und beim Flughafen auch nicht der Fall.
Ja, in manchen Bereichen vielleicht schon. Im Flughafen haben wir den Winterflugplan, den Sommerflugplan. Und das sind natürlich die Spitzen jeweils nochmal ein bisschen anders. Dennoch, Arbeit fällt dort immer an, auch bei der VAG.
Also ich war da dauerhaft beschäftigt.
Ja, ich auch.
Und als es ich nicht mehr gemacht habe, hat jemand anders den gleichen Job gemacht.
Also ist es. Aber wir wollen das jetzt einfach grundsätzlich mal rausfinden und auch wie lang die Beschäftigten dort jeweils im Durchschnitt sind, aus welchem Grund zeitliche Befristungen vorliegen, ob es die Möglichkeit gibt, dann im Anschluss vielleicht von der Stadt übernommen zu werden, welche Unterschiede es in den Arbeitsbedingungen gibt, zum Beispiel was den Urlaubsanspruch, die Arbeitszeitregelungen, Weiterbildungsmöglichkeiten angeht. Ja, das sind so Sachen, die wir jetzt mal rausfinden wollen. Und im zweiten Schritt werden wir dann natürlich auch Anträge stellen, um in Zukunft eine Ungleichbehandlung von ArbeitnehmerInnen zu verhindern.
Also da haben wir jetzt mal unser Kontrollauftrag wahrgenommen und berichten dann, sobald wir Ergebnisse haben.
Ganz genau, ja, weil es darf einfach kein Lohndumping mit städtischem Siegel geben. Punkt aus.
Richtig.
Ja.
Luftqualität 2.0.
Ja. Ja, ein altes Thema, das haben wir ja schon mal gehabt.
Hol mich mal ganz kurz ab. Ich habe mich mit diesem Thema Luftqualität fachlich nie auseinandergesetzt. Also unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht und meisten nicht. Aber genau, erzähl mal kurz, was hat es mit der Luftqualität auf sich?
Ja, die Europäische Umweltagentur veröffentlicht immer wieder Rankings zum Thema Luftqualität einzelner Städte in Europa. Mhm. Nürnberg ist da auch aufgeführt. Vor 2 Jahren, meine ich, war Nürnberg drittschlechteste Stadt in Deutschland. Mittlerweile hat sie sich ganz leicht verbessert, wobei sich die Luftqualität an sich nicht verbessert hat. Aber es sind halt andere Städte noch schlechter geworden. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil ja die Faktoren, die schlechte Luft verursachen. Ja, schlechte Luft ist halt einfach nicht nur schlechte Luft, sondern ist gesundheitsschädlich. Und führt dazu, dass Menschen kürzer leben, dass Menschen erkranken. Und ja, man kann es auch so sagen, dass gerade Menschen in prekären Stadtteilen überproportional davon betroffen sind. Das heißt, auch hier haben wir wieder das Armutsthema. Menschen, die an vielbefahrenen Straßen leben, sind meistens ärmer. Das sind die schlechteren Wohnquartiere. Und wir sind der Meinung, dass die Stadt Nürnberg da ganz dringend was dagegen machen muss, gegen diese schlechte Luftqualität. Damals wurde gesagt, bei unserem ersten Antrag, da könne man ja da gar nichts dagegen machen.
Weil das war 1.0.
Ja, genau, ja. Unser erster Antrag. Und ein Masterplan Luftqualität, wie wir ihn eben fordern, das sei ja einfach nur Humbug, weil nur ein geringer Teil dieser schlechten Luftqualität tatsächlich auf beeinflussbare Faktoren zurückzuführen sei. Das ist völliger Quatsch. Da gibt es nämlich viele Faktoren, die die Stadt beeinflussen kann. Zum Beispiel das Thema Verkehr, Verkehrsplanung, Grünflächen. Da gibt es ganz viele Stellschrauben, die gedreht werden können. Auch Luftfilteranlagen in öffentlichen Gebäuden, dort, wo es eben ganz besonders schlimm ist an den Messstationen. Dann müsste natürlich auch mehr gemessen werden. Wir haben da viele Maßnahmen, die wir jetzt eben, das haben wir damals noch nicht so gemacht. Wir haben erstmal gesagt, die Stadt soll berichten und dann auf Basis dessen, was sie da berichtet, einen Masterplan Luftqualität erstellen. Das war in unserem ersten Antrag der Fall. Und jetzt im zweiten, nachdem der Stadt ja selber keine Maßnahmen einfallen, haben wir uns gedacht, wir helfen denen jetzt mal auf die Sprünge und nennen da selber Maßnahmen, die eben in Form eines solchen Masterplans in die Wege geleitet werden können. Zum Beispiel Verkehrsberuhigung und Reduktion des motorisierten Verkehrs. Kann man zum Beispiel mehr Tempo-30-Straßen einführen, mehr verkehrsberuhigte Zonen. Man kann einen autofreien Tag innerhalb zum Beispiel des äußeren Rings an 5 Tagen im Jahr einführen. Man kann Maßnahmen zur Reduzierung von Stop-and-Go-Verkehr einführen an Ampeln, an Kreuzungen, um eben die Feinstaubbelastung, das ist nämlich ein ganz großer Faktor, durch Reifen- und Bremsabrieb zu minimieren. Das ist deswegen, also ganz kurz dazu, dieser Reifen- und Bremsabrieb ist ein ganz großer Faktor, was den Feinstaub in der Luft anbelangt. Und dadurch, dass die Fahrzeuge immer größer werden, also immer mehr Menschen mit einem SUV durch die Stadt fahren, wird auch dieser Faktor immer wichtiger.
Das heißt, da bringen uns auch die Elektroautos gar nichts bei dem Problem.
Überhaupt nicht.
Interessant.
Überhaupt nicht.
Hatte ich gar nicht auf dem Zeiger, dass das so eine große Rolle spielt.
Das spielt eine
Man
ganz
denkt
große
immer da an den Auspuff.
Genau. Dann gibt es die Möglichkeit, den Umweltverbund, also ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr zu fördern. Und da sind wir natürlich schon lange dran. Carsharing spielt eine Rolle. Auch Elektromobilität, weil natürlich auch...
Auch die Abgase sind
auch
natürlich
auch... Abgase sind ein Problem.
Genau. Apropos, da ist ja auch ein bisschen unsere Kritik. Ausbau des Frankenschnellwegs, der ja nach wie vor von der Stadtspitze gewollt ist, dass der... zwar an manchen Stellen für weniger Abgase sorgen würde, angeblich, aber eben auch gerade in den innerstädtischen Bereich vermehrt bestimmte Quartiere dann auf einmal noch weiter belasten würde, die im Moment eh schon belastet sind. Ja. Also wir reden da zum Beispiel über diesen Bereich am Placher und so. An der Stelle der Hinweis, das Bürgerbegehren zurück auf los gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs läuft. Beteiligt euch da rege. Auch das ist ein Beitrag zur besseren Lebensqualität in Nürnberg, weil wir ja zum Beispiel auch festgestellt haben, dass eine Änderung der Ampelschaltung Frankenschnellweg schon erheblich die Situation entspannt. Und ein ausgebauter Frankenschnellweg würde noch mehr Verkehr, der von außerhalb von Nürnberg kommt, in die Stadt umleiten. Ist natürlich ein Problem, weil wo mehr Straße ist, fahren auch mehr Autos. Das zeigen Verkehrsgutachten überall auf der Welt, dass ein Ausbau von Straßen nicht zu weniger Verkehr führt, sondern zu mehr Verkehr führt, und zwar überall. Und deswegen unterschreibt da, organisiert euch Unterschriftenlisten auf zurückauflos.de und macht da rege mit. Das ist ein Projekt, was wir nun wirklich nicht brauchen, weder was den Stadtzettel angeht, noch was Verkehrspolitik angeht und Lebensqualität in der Stadt.
Ganz genau.
Richtig. Nochmal. Wir unterstützen das auch rege. Genau, kleiner Zwischeneinwand, aber ich fand es jetzt wichtig, dass wir das Bürgerbegehren da nochmal supporten an der Stelle.
Hast du auch völlig recht, das ist sehr wichtig.
Ja.
Ich möchte dazu noch eine Sache auch noch anmerken. Selbst wenn die Stadt sagt, ja, wir können den Feinstaub oder das Aufkommen von Feinstaub wenig bis gar nicht reduzieren. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, den vorhandenen Feinstaub zu filtern bzw. aus der Welt zu schaffen, so auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist nämlich der Ausbau von Grünflächen und das Pflanzen von Bäumen. Da sagen wir zum Beispiel, in einem solchen Masterplan Luftqualität fordern wir die Umwandlung von mindestens 10% der öffentlichen Parkplätze in Grünflächen mit Bäumen. Es ist nämlich durch Studien festgestellt worden, dass Bäume Feinstaub ganz super gut filtern können. Und in Alleen hat man festgestellt, also eine Allee mit Bäumen, dass der Feinstaub um 60% reduziert wird.
Das heißt, es geht tatsächlich um Bäume am Straßenrand.
Genau.
Deswegen die Parkplätze. Es geht jetzt nicht gegen Parkplätze, sondern die müssen halt in der Nähe der Straße auch stehen, gell?
Genau, und gerade an vielbefahrenen Straßen würde das ganz erheblich zur Gesundheit der Menschen dort beitragen. Und man hat auch in Studien festgestellt, das kann man im Ärzteblatt nachlesen und in weiterer Fachliteratur dazu, dass unmittelbare Maßnahmen zur Feinstaubreduktion, zur Verkehrsreduzierung, zum Ausbau von Grünflächen sehr, sehr schnell Effekte haben. Zum Beispiel, dass deutlich weniger Kinder in die Krankenhäuser kommen aufgrund von irgendwelchen bronchialen Erkrankungen, aufgrund von Asthma oder sonstigen Sachen. Und hat man zum Beispiel festgestellt in Atlanta, als dort die Olympischen Spiele ausgerichtet worden sind und man dadurch versucht hat, die Luftqualität zu verbessern im Vorhinein, damit es den Athletinnen und Athleten dort besser geht. Da haben sich solche Ergebnisse erzielen lassen, auch an anderen Orten schon. Wie gesagt, da gibt es viele Studien, die das ganz klar belegen. Und wenn die Stadt dann sagt, nee, da können wir gar nichts tun, das ist Quatsch, das ist wirklich Quatsch. Und das sieht man dann aber schon auch mal wieder, dass der Stadt gerade nicht daran gelegen ist, die Lebensqualität gerade von armen Menschen zu verbessern, die eben hauptsächlich von solchen Lebensumständen belastet sind. In Erlenstegen oder in Mögeldorf ist die Problematik nicht so groß. Da gibt es deutlich mehr Grünflächen, da ist viel mehr Platz, da ist die Problematik nicht so extrem. Und wenn es halt dann die armen Menschen trifft, dann sagt man, kann man nichts tun. Umland ist schuld, wir haben keine Handhabe. Aber doch, es gibt Handhabe und die Stadt muss tätig werden. Deswegen haben wir diesen Antrag nochmal neu aufgelegt.
Wer möchte, findet Wege. Wer nicht möchte, findet Gründe.
Ganz
oder?
Genau.
Wie war das? Ja, genau.
Ganz wichtiger Aspekt vielleicht noch. Ab 2030 gelten auch auf EU-Ebene strengere Grenzwerte. Und ich gehe davon aus, dass die Stadt bei der derzeitigen Entwicklung diese Grenzwerte, die immer noch gesundheitsschädlich sind, dass die Stadt eben diese Grenzwerte dann nicht einhalten können wird, wenn sie nicht jetzt schon handelt. Und deswegen ist es auch aus diesem Grund dringend geboten, dass die Stadt endlich ins Handeln kommt, was die Luftqualität anbelangt, weil ansonsten können Menschen einfach kommen und bessere Luftqualität einklagen und das wird dann die Stadt teuer zu stehen kommen.
Ja, es schadet ja auch nicht, der Zeit einmal ein bisschen voraus zu sein. Mir vermisst es manchmal, dass man irgendwie sich als Ziel setzt, wir wollen die Stadt mit der besten Gesundheitsversorgung sein oder mit den glücklichsten Bürgerinnen und Bürgern.
Mit der
oder
besten Luftqualität.
Mit der besten Luftqualität oder besten Kita-Versorgung. Also dass wir diesen Anspruch oft nicht haben, zu sagen, da lasst uns doch mal da richtig gut drin sein.
Genau. Ja, es braucht auf jeden Fall lebenswerte Städte. Und was auch sehr irritierend ist in meinen Augen, ist, dass gerade die grüne Umweltreferentin, die ja für dieses Thema zuständig ist, sagt, man kann da nichts tun. Also von den Grünen hätte ich da mehr Engagement.
Lass mich raten, die hatten in den letzten Jahren eine Lernkurve, die ihnen.
Ja, bestimmt haben sie auch Bauchschmerzen dabei, das
zu
sagen.
Ja, Bauchschmerzen
aber
wahrscheinlich auch.
Ja gut, lassen wir sie mal mit ihren Bauchschmerzen alleine.
Ja.
Und sagen, sie müssen
wir
jetzt
ins Atemnot.
Handeln kommen. Ja, wir haben Atemnot. Viele Menschen in der Stadt haben Atemnot und da muss jetzt was getan werden. Ja,
ja, wollen wir. Da, genau.
Also kommt mal in die Puschen, ihr Grünen.
Und ihr SPD und die CSU auch.
Ja, sowieso.
Ja, wenn die Nürnberg alles so toll finden.
Genau.
Ja,
die Umweltreferentin, die möchte jetzt auch gerne Oberbürgermeisterin werden in der Stadt. Und dann kann sie doch schon mal ins Handeln kommen für wichtige grüne Themen und unserem Antrag zustimmen und dafür sorgen, dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger eine bessere Lebensqualität durch bessere Luftqualität erhalten.
Ja, ich finde, das ist doch eine gute Gelegenheit, wenn man Bürgermeisterin werden will, dass man eine andere Position als die CSU einnimmt zu dem Thema. Sonst kann es ja auch der König bleiben.
Ich bin gespannt.
Okay, jetzt genug des Sarkasmus.
Ja.
Jetzt waren wir ein bisschen gemein. Ja, manchmal ist das halt auch frustrierend mit der Politik.
Ich finde es eher gemein, dass man den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Lebensqualität vorenthält und da nicht in Aktion kommt. Das ist tatsächlich gemein.
Richtig, da kommt unser Ärger her.
Ja, genau.
Richtig.
Wir haben noch ein Thema, ne?
Ja, ich muss was erzählen. Zum Mietwucher.
Ja.
Das ist ja was, was die, also viele Menschen haben es nicht auf dem Zeiger, weil es viele Menschen nicht betrifft, aber die Menschen, die es betrifft, das ist eine immer größer werdende Gruppe, die hat wirklich ein Problem. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es ja, also nicht nur aus meiner Sicht, sogar aus gesetzgeberischer Sicht ist es ein Straftatbestand. Ja. Wenn man das Zwangsverhältnis von Mieterinnen und Mietern als Vermieter ausnutzt und eine überhöhte Miete verlangt. Also da geht es um Mieten, die Mieten dürfen bis zu 20% über dem Mietspiegel liegen bei Neuverträgen. Was schon Frechheit ist, aber das ist noch, also da bist du noch bei, ab da fängt eine überhöhte Miete an. Mhm. Das ist also nicht mehr zulässig. Wichtig zu wissen für alle, die vielleicht davon betroffen sind. Man kann sich dazu auch kundig machen, zum Beispiel indem man sich vom Mieterbund beraten lässt oder von anderen Mietrechtsexpertinnen und Experten. Weil es gibt auch manchmal die Möglichkeit, sich Geld zurückzuholen, wenn man in einem Mietvertrag ist, der zu hoch ist, von den Mieten her. Und wenn man aber über den 20% drüber ist, dann fängt also eine überhöhte Miete an. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Eine sogenannte Mietpreisüberhöhung, die nach Artikel 5 des Wirtschaftsstrafgesetzbuches bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Also auch an die Vermieterinnen und Vermieter aufpassen. Wenn man dann noch weiter drüber geht, also ab 50% ist es dann sogar strafbar, und dann greift das Strafgesetz und dann gibt's dann läuft es nochmal
anders. Dann könnte der Vermieter theoretisch im Gefängnis landen sogar, ne?
Richtig, theoretisch.
Ist das überhaupt schon jemals passiert?
Das wäre mal eine Anfrage. Vielleicht können wir da unsere Bundestagsabgeordnete Evelyn Schätz mal beim Ministerium anfragen lassen. Oh ja,
das finde ich mega cool. Ich fürchte nämlich, dass
das gehört, wir haben einen ganz guten Draht hier in Nürnberg zu unseren Abgeordneten und können da mal abfragen. Man kann sowas im Übrigen auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz beim Ministerium als Bürgerin oder Bürger abfragen.
Ja, das fragen wir jetzt mal. Oh, das mache ich gleich heute Nachmittag.
Genau. Da. Also, was wir aber schon wissen, unabhängig von der Frage, dass das Thema Mietwucher immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil natürlich ein angespannter Wohnungsmarkt...
Moment, ganz kurz, stopp.
Ja?
Da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken bei der Gefängnisstrafe. Wir hatten es ja gerade schon über Gefängnisstrafen, nämlich für Fahren ohne Fahrschein.
Wo dann ohne arme Führerschein.
Menschen, nein, ohne Fahrschein. Wo dann arme Menschen eben im Gefängnis landen. Tatsächlich, auch in Nürnberg haben wir ja gerade die Statistik auch schon gehört, dass das durchaus vorkommt. Wenn aber jemand viel zu viel Geld für Miete verlangt, ich vermute fast, dass es da nicht so viele Fälle gibt wie für Fahren ohne Fahrschein. Da sieht man schon mal wieder, wir haben auch in der Justiz ein Klassenproblem.
Richtig, das ist eine Schieflage. Mhm. Genau, das behaupten nicht nur wir, sondern da gibt es auch interessante wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Die habe ich jetzt aber keine Quelle parat.
Spannendes Thema fürs nächste Mal.
Ja, wir werden uns mit dem Thema Wohnen und solche Sachen nochmal total, mit dem Thema Justiz und so, ja mal schauen, ist das ein Stadtratsthema?
Nein, eigentlich nicht, aber.
Vielleicht spreche ich mit Evelyn mal drüber, wenn die mal im Podcast ist.
Ja.
Das wäre... Mal schauen. Wir versprechen nichts, aber wir nehmen uns was vor. Ich notiere mir das jetzt, sonst vergesse ich das.
Aber Frage. Dann wieder auch zurück Moment. Zum Mietwucher,
ja,
ne?
Richtig, genau. Also genau, und wir haben uns gesagt, naja, Mietwucher findet statt, aber es wird eben noch nicht so richtig thematisiert. Im Übrigen habe ich auch mal mit dem Mieterbund gesprochen und habe gefragt, ob dort solche Fälle aufschlagen. Mhm. Also wir wissen, dass es die gibt, aber die Frage ist, werden die bei einem Mieterbund, der Menschen in Mietverhältnissen juristisch berät und unterstützt auch, werden die da auch angezeigt und bearbeitet. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Fälle da nicht landen. Also das Problem ist so unsichtbar, weil es auch einfach nicht, weil die Menschen, die das betrifft, wenig Möglichkeiten haben oder kein Bewusstsein dafür haben, wo sie sich und wie sie sich Hilfe suchen können. Das heißt, wir müssen in der Gesellschaft den Menschen auch ein Gefühl vermitteln, wir kennen euer Problem, ihr seid mit dem Problem nicht alleine und ihr könnt euch Hilfe suchen. Das ist die wichtigste Botschaft zunächst einmal und natürlich dann hinten raus auch die entsprechenden Angebote. Und deswegen haben wir gesagt, der Stadtrat möge doch bitte beschließen, dass die Stadt Nürnberg eine Melde- und Beratungsstelle für Mieterinnen und Mieter von überhöhten Mietforderungen einrichtet, an die, die sich wenden können, abseits der Mietervereine, die das auch machen, aber auch nochmal von der Stadt aus ein Angebot, was dann vielleicht auch kostenlos im Idealfall ist. Dann wollen wir auch ein öffentlich zugängliches Meldeportal, wo Menschen Hinweise geben können, wenn sie von Mietwucher betroffen sind oder von Mietwucher erfahren, vielleicht auch gar nicht mehr selber betroffen sind, weil als selber Betroffene melden ist, kostet meistens das Mietverhältnis. Was heißt meistens? Es droht halt oder viele haben das Gefühl, das gefährdet ihr Mietverhältnis und dann melden sie es nicht. Und außerdem möchten wir ein Online-Angebot, wo Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten betroffen sein davon, überprüfen können anhand der Informationen, die ihnen über ihr Mietverhältnis und das Objekt vorliegen, rauszufinden, könnte ich betroffen sein und sich dann an die entsprechende Beratungsstelle wenden.
Genau,
dann kann man schnell rausfinden. Ein Aspekt ist dabei total wichtig. Diese Menschen, die davon betroffen sind, sind in der Notlage. Und die meistens entstehen solche Mietwucherfälle daraus, dass ein Machtverhältnis zwischen den Vermietern und den Mietern, sonst kommt es nicht zustande. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass auch die Vermietenden nicht nur durch die betroffenen Mieterinnen und Mieter angegangen werden, sondern von der Stadt aus. Genau. Und das ist das Wichtige, weil die Stadt auch von sich aus tätig werden kann und solche Fälle anmelden kann und dann sagen kann, wir engagieren uns als Stadt gegenüber den Vermietenden und nicht die betroffenen Menschen. Das nimmt die Menschen, die betroffen sind, in Schutz und das ist notwendig, damit da was in Richtung der Vermieterinnen und Vermieter, die das machen, passiert.
Genau, es gibt ja auch Städte, die da schon mit gutem Beispiel vorangehen, zum Beispiel Frankfurt, ja. Ne?
Frankfurt am Main hat es gemacht und auch mit Erfolg. Es gibt Beispiele, wie sowas umsetzbar ist.
Genau, ich habe jetzt vorhin von einem Fall gelesen, da hat der Mieter 12.000 Euro zurückbekommen in Frankfurt, weil die Stadt ihm da eben geholfen hat, so einen Mietwucherfall aufzudecken, das dann zur Anzeige gebracht hat und der Mieter dann viel Geld eben wieder zurückbekommen hat.
Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt mal, das steht auch im Antrag, also in Frankfurt am Main war es so, dass die von 2020 bis 2024 haben die über 300.000 Euro an Rückzahlungen darüber organisieren können. Ja. Und das bedeutet, also das sind keine Millionen, aber ein paar Tausend wird euch allen so gehen, die ihr zuhört wahrscheinlich, dass ein paar Tausend hin oder her eben für uns doch eine große Rolle spielt.
Ja, klar.
Das ist der Puffer für Notzeiten, das ist ein Urlaub, den man sich schon lange gewünscht hat, das ist das Hobby, was man endlich ausüben kann oder so. Also es ist einfach Lebensqualität und Mietwucher ist einfach eine Schweinerei.
Genau.
Es ist eine richtige Sauerei und auch da könnte ja der Anspruch der Stadt Nürnberg sein, wir sind die Stadt, in der Mietwucher keine Rolle spielt, weil wir ihn so gut bekämpfen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger davor möglichst gut geschützt sind.
Genau.
Ich finde, das wär kein schlechter Ruf für Nürnberg.
Ja, ich finde das auch sehr schön.
Betrifft übrigens auch oft Menschen, die hierher ziehen, um zu arbeiten. Fachkräftethema, die schnell eine Wohnung finden müssen, aber auf einen sehr knappen Mietmarkt treffen. Ja, und es trifft halt vor allem auch leider mal wieder ganz oft die Ärmsten der Ärmsten, die in solche Abhängigkeitsverhältnisse kommen dort. Das ist jetzt es sind keine tausende Euro, die zu viel zahlen, aber es sind jeden Monat hunderte Euro, die grad sich abstottern und dann sind sie bei 70% ihres Einkommens, was sie für Miete aufbringen und wissen sich nicht zu helfen. Und weil sie zum Beispiel vielleicht noch Sprachschwierigkeiten haben oder die Behörden nicht so gut kennen und so. Es betrifft auch oft Menschen, die geflüchtet sind, die in solche Abhängigkeitsverhältnisse dann kommen.
Ja, so ist das leider.
Ja, wir haben also auf jeden Fall das jetzt eingefordert, dass die Stadt da tätig wird. Und ja, im Idealfall würde der Stadtrat dem zustimmen und dann arbeitet man vielleicht in Kooperation mit denen, die sich mietrechtlich gut auskennen, zum Beispiel die Mietervereine und so weiter und den Initiativen, die da sich schon auskennen und der Stadtverwaltung zusammen, um ein Konzept zu erarbeiten, bei dem man da was zu machen kann. Und auch wir würden uns dann natürlich, würden das auch, was wir eh schon machen, aber in unsere Sozialberatung mit integrieren. Aber das würde uns natürlich die Arbeit auch deutlich erleichtern. wenn wir da auf eine Struktur der Stadt dann auch zurückgreifen können.
Ja.
Genau. Aber in solchen Fällen, also wenn ihr Betroffene kennt und so, meldet euch bei uns, meldet euch beim Mieterverein und dann versucht mal was zu unternehmen dagegen.
Ja, gute Sache auf jeden Fall.
Ja. Genau, das war, mir war das ein Herzensanliegen, uns war es ein Herzensanliegen. Wir haben uns jetzt länger damit beschäftigt und haben jetzt tatsächlich und den Wunsch geäußert, dass die Stadt jetzt auch tätig wird. Jetzt mal schauen, was der Brief des Oberbürgermeisters dazu sagt, wenn er dann kommt.
Ich finde, er soll das mal gleich als Antrag behandeln.
Ja.
Nicht immer seine Briefe vorwegschicken, das kann er sich eigentlich sparen.
Von uns aus müsste er es nicht machen, ja. Aber...
Wenn es als nette Zusatzinfo gedacht wäre, dann könnte ich damit ja gut leben. Aber er meint ja immer, damit könnte er einfach die Anträge unter den Teppich kehren.
Also ich warte ja auf die Gelegenheit, wo der Oberbürgermeister uns einen Brief schreibt mit seiner Meinung zu dem Antrag, mir einen Dialog mit dem Oberbürgermeister führen, ihn von der Richtigkeit überzeugen und er dann sagt, ach Mensch, dann machen wir doch daraus eine Verwaltungsvorlage. Also von unserer Seite aus steht der Weg offen. Also falls der Oberbürgermeister zuhört, der Weg steht offen. Wir, wenn das in beide Richtungen geht, mal ein Antrag vielleicht aus bestimmten Gründen nicht behandelt wird, weil das sinnvoll erscheint, vielleicht weil uns Informationen durchgegangen sind, die wir nicht hatten, das kann uns auch mal passieren. Oder aber andersrum eben auch vielleicht mal einer sinnvoll erscheint. Und dann die Stadtverwaltung oder die Stadtspitze sagt, Mensch, die Linke, die hat ja gute Ideen, das übernehmen wir.
Tja.
Genau. Und solange das nicht ist, müssen wir es ja halt im Stadtrat behandeln.
Ja, so ist es.
Ja, mit uns kann man immer reden. Ja.
Dann haben wir es für heute eigentlich durch.
Haben wir es für heute?
Viele Themen, war lang.
Ja, genau. Man kann es sich ja mit einer Pause anhören.
Genau.
Zum Beispiel. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, habt es als Bereicherung empfunden und abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns über Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, Katrin, dir vielen Dank für deinen Input und deine ausführlichen Darlegungen.
Ja, danke dir, Felix.
Genau.
Fürs Organisieren und für alles und fürs zur Verfügung stehen als Dialogpartner. Das ist immer sehr genau. Schön.
Ja, macht Spaß. Wir verabschieden uns.
Genau. Wir wünschen euch eine gute Woche.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.